Der Predigtext ist ein Wort von Gott, das von Jeremia gesprochen wurde, dem Propheten, und aufgezeichnet in Kapitel 35, Vers 15. Es heißt dort: Ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh und spät, und habe euch sagen lassen: Kehret doch um, ein jeder von seinem bösen Wege, bessert euer Leben und lauft nicht fremden Göttern nach, ihnen zu dienen. Dann dürft ihr wohnen bleiben in dem Lande, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Doch ihr habt mir kein Gehör geschenkt und mir nicht gehorcht. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch stirbt, sagt man vielleicht von ihm, er habe ein gutes Leben gehabt. Oder auch, jetzt ist er in ein besseres Leben eingegangen. Was ist das, ein gutes Leben? Und was ist dann ein besseres Leben? In der Bibel werden wir verschiedentlich aufgefordert, unser Leben zu bessern. Die Folge davon müsste eigentlich dann ein besseres Leben sein. Und folgerichtig habe ich das Thema meiner Predigt das bessere Leben genannt. Wie gehen wir mit diesen wiederholten Aufforderungen, bessert euer Leben, um? Was bewirken sie in uns? Was bedeuten sie uns? Die Aufforderung, uns zu bessern, hat uns von Kindheit an begleitet und uns zu dem werden lassen, was wir hier und heute sind. Wir sollten besser essen lernen, wir sollten lernen, uns besser zu benehmen, wir sollten in der Schule besser werden, wir sollten besser üben, ein Instrument, besser Sport treiben, wir sollten unsere Körperhaltung bessern, wir sollten besser in der Küche helfen und besser Ordnung halten. Das Bedürfnis zu bessern und zu verbessern ist wohl die entscheidende und größte Antriebskraft in unserer Kultur und Gesellschaft. Wo wären wir ohne sie? Wenn in uns nicht dieser ständige Trieb säße, was immer wir tun, es besser tun zu wollen oder zu sollen oder zu müssen. Und wir hatten Erfolg. Wir haben bessere Autos als vor 20 Jahren, bessere Straßen. Wir haben bessere Wohnungen, bessere Kleider, bessere Möbel. Manchmal auch eine bessere Gesundheit. Jedenfalls wünschen wir uns dann gute Besserung. Wir haben uns so aufs Bessern festgelegt, dass wir sagen können, das Bessere sei des Guten Feind. Wenn wir ein Bibelwort in höchste gesellschaftliche Werte umgesetzt haben, dann dieses: Bessert euer Leben. Seine größte Zuspitzung hat diese Aufforderung dort erreicht, wo sie verinnerlicht wurde, wo wir bestrebt waren und sind, bessere Menschen zu sein, bessere Menschen zu werden, bessere Eltern, bessere Kinder, ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau, was immer das heißt, bessere Mitmenschen. Wir haben uns so bemüht, besser zu werden, dass wir schließlich krank geworden sind und dann schließlich in eine Therapie auswandern, um endlich frei zu werden von dem Zwang, besser zu werden. Ist das nicht eigenartig? Erst haben wir es gewollt und nachher ertragen wir es nicht. Und manchmal habe ich den Verdacht, als ob wir den Erfolg unseres besseren Lebens, zumindest in den äußeren Bedingungen, auch nicht verkraften. Dass wir dem besseren Leben, was immer das sein mag, nicht gewachsen sind. Und vielleicht geht es uns schließlich dann auch mit der Freiheit vom besseren Leben so ähnlich. Denn hat man sich schließlich vom Zwang zum Besserwerden einigermaßen befreit, ist man sehr darauf angewiesen, dass andere besser werden. Und die Freiheit, die man leben möchte, auch leben zu können. Es ist ein Teufelskreis. Nichts hat uns mehr uns selbst entfremdet, als das ständige Bemühen, besser zu werden. Die Wirklichkeit ist wohl die, dass wir nicht besser sind, als wir sind. Und diese Wirklichkeit holt uns in unserem Bemühen unweigerlich ein, Tag für Tag. Und keine Aufforderung, biblisch, kirchlich, moralisch, elterlich oder woher auch immer, kann diese Wirklichkeit verändern. In der Bibel ist aber die Aufforderung, sich zu bessern, mit einer Verheißung verbunden. In unserem Text ist die Verheißung damit verknüpft, Heimat zu behalten. In unserer Sprache würde ich sagen, bei sich zu Hause sein. Bei sich zu Hause bleiben dürfen. Ruhestatt haben dürfen. Nicht ständig herumzujagen nach noch besseren Vorbildern und dann noch besser enttäuscht zu sein, wenn es sie nicht gibt. Als Grund wird nun in der Bibel für die uns inzwischen wohlbekannte Selbstentfremdung der Götzendienst genannt. Es heißt, bessert euer Leben und lauft nicht fremden Göttern nach, um ihnen zu dienen. Geht man also von den Folgen aus, nämlich von der Selbstentfremdung, und fragt dann nach den Ursachen, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass unsere Selbstentfremdung begründet ist im besseren Leben und im ständigen Bessern, dass ganz einfach nichts gut ist, was ist. Dass einfach das, was ist, nicht sein darf, was ist, sondern dass wir ständig bessern müssen. Und das könnte bedeuten, wenn das Ergebnis Selbstentfremdung ist, Heimatverlust ist, die Ursache dafür, dieses sich ständig bessern, ein Götzendienst ist und nicht Gottesdienst. Und vielleicht liegt darin der Clou. Vielleicht liegt darin der entscheidende Punkt, auf den es ankommt. Das Bessere, nicht nur des guten Feind, sondern ein Götze, dem wir nachlaufen, um nur immer neu von der Wirklichkeit eingeholt zu werden. Wer das in seinem Leben begreift, vielleicht unter Schmerzen und vielleicht nach vielen und langen Umwegen, für den liegt die Notwendigkeit auf der Hand. Eine Sprache, ein Verständnis, eine Gesinnung zu überprüfen, wenn wir die Aufforderung hören, bessert euer Leben. Dieses Überprüfen heißt nach dem Evangelium fragen. Wo und wie ist in diesem Wort bessert euer Leben Evangelium zu finden? Und das heißt gute Nachricht, nicht bessere Nachricht, sondern gute, und die würde genügen. Frohe Botschaft, nicht bessere Botschaft. Wirklich frohe Botschaft, und die müsste genügen. Wo ist sie in diesem Wort zu finden? Es geht nicht an zu sagen, das Wort stünde ja im Alten Testament und hätte darum ja für uns eigentlich nicht mehr die verpflichtende Bedeutung. Es stimmt, dass dieses Wort im Alten Testament steht, und es stimmt auch, dass die Aufforderung zum Bessert euer Leben im Alten Testament so formuliert ist. Aber es gibt nun einmal kein neues Testament ohne das alte. Es ist eine Illusion. Das alte Testament, wie immer man es verstehen oder dazu stehen mag, aus seinem Leben zu verbannen, um sich angstvoll dann an das Evangelium zu klammern. Kein Wunder, kommt daraus keine Erlösung. So wenig wie es ein neues Testament ohne das alte gibt, so wenig gibt es Gnade ohne das Gesetz. Wir müssen da durch. Wir müssen durch diese Wirklichkeit durch und können ihr mit nichts entfliehen. Und wer versucht, mit dem Evangelium der Wirklichkeit zu entfliehen, bringt sich ums Evangelium und damit um seine Erlösung. Unser Leben als Einzelne ist aufgenommen in den Berichten des Alten Testamentes und in der Geschichte des Volkes Gottes. Das wohl ist die Bestimmung des Volkes Israel, dass es in der Tat Blickpunkt, Ausdruck jenes tiefen Geheimnisses ist, das im Leben aller Menschen liegt. Gott hat ein Volk berufen, um an dem einen zu zeigen, wer wir alle sind. Irgendwo musste er einmal beginnen. Wenn er uns die Wahrheit vor Augen halten wollte, um uns herauszuholen aus unserer Verlorenheit. Jeder weiß doch, wie das ist. Wenn alle Leute sagen, das sei gut, wer wagt noch zu sagen, das sei schlecht? Und jeder weiß doch, wie das ist. Und wenn alle finden, das sei schlecht, wer wagt noch zu sagen, das sei gut? Höchstens ganz innen. Und da tut man gut daran, es nicht laut zu sagen. Und schon ist die Heuchelei geboren. In diesem Volk liegt unser Schicksal. Unser Weg. Wir sind dort wiederzufinden. Wir, die wir keine Juden sind. Darum ist Israel unser Schicksal. Dieses Volk hat das Wort vom besseren Leben nicht begriffen. Das steht ja auch da. Und es hat in diesem Nicht-Hören können Heimat und Identität verloren und sein ureigenstes Sein. Seine Geschichte ist die Geschichte einer Überfremdung von fremden Mächten. Sich selbst, seiner Berufung, seinem ihm anvertrauten Geheimnis entfremdet. Die Aufforderung, bessert euer Leben, landet in einem Herzen, das einfach nicht weiß, was besser ist. Und wir wissen es auch noch nicht nach 2000 Jahren Geschichten Christentum. Darum versteht ganz einfach jeder, was er versteht. Darum ist dieses Wort sein Schicksal. Er hört's, ein Impuls, ein Wort, eine Kraft, und er muss etwas damit machen. Aber was er damit macht, ist sein Schicksal. Wie er es versteht, bestimmt sein Leben. Das Wort Gottes wendet sich gegen uns, obwohl es für uns ist. Es sei denn, mit unserer Sprache geschieht etwas. Und das heißt, es sei denn, mit unserem Verständnis geschieht etwas. Und das heißt, es sei denn, mit unserer Gesinnung passiert etwas. Sonst bleiben wir im Dunkeln mit allen Aufforderungen zum Bessern. Gottes Wort in seiner Wirkung deckt diese Wirklichkeit auf. Das Evangelium nun klingt anders als einfach bessert euer Leben. Aber man muss schon sehr gut hinhören. Offen sein für den feinen Unterschied. Sonst gebraucht man es und missbraucht man es in dieser plumpen Selbstverständlichkeit in der uralten Gesinnung. Wenn im Neuen Testament uns dann gesagt wird, kehrt doch um, wie auch hier, dann heißt das, ändert euren Sinn, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Evangelium bedeutet nun nicht, das bessere Leben schafft die Bedingungen dafür, dass wir in der alten Heimat bleiben können. Nicht das bessere Leben gibt euch das Recht, sondern die Vertrautheit Gottes ist so nahe gekommen in der Person Jesu Christi, dass eine Wandlung des Herzens möglich wird. Wer hätte nicht schon mit einem Menschen, seien es die eigenen Kinder, seien es ein Nachbar oder irgendein Mensch, der ihm nahe ist und wichtig für ihn ist, ein Mitarbeiter, darum gekämpft, dass der sich bessert? Und festgestellt, dass je mehr er kämpft, desto wenig Änderung geschieht. Vielleicht lag das Geheimnis des Widerstands in diesem tiefen Nicht-Akzeptieren-Können, was ist. Und so eigenartig das klingt, je mehr wir aufgefordert werden, je eindringlicher und je härter, das zu werden, was wir sein sollten, aber vielleicht nicht können, desto tiefer wird unser Widerstand, desto fantasievoller unsere Ausreden. Aber wohl auch umso tiefer die Verzweiflung. Und das wissen viele nicht, die die Aufforderung vom besseren Leben an andere richten. Sie wissen gar nicht, wie viel Verzweiflung sie in den Herzen von Menschen auslösen, deren Problem doch gerade darin besteht, dass sie von Kindheit an etwas versuchen, was ihnen nicht in ausreichendem Maße gelingt. Evangelium bedeutet nun, dass eine bedingungslose Annahme, eine Vertrautheit Gottes uns so nahe ist, dass eine Wandlung des Herzens möglich wird. Zu einem neuen Sinn, zu einer neuen Einsicht, zu einem neuen Geist. So viel scheint klar, dass mit unserem Bedürfnis und Verständnis vom Bessern des Lebens bei uns und anderen wir vielleicht ein besseres Leben geschaffen haben und damit das Leben verloren haben. Das sogenannte bessere Leben ist nämlich unsere Schöpfung, Folge unserer Anstrengung. Deswegen sind wir auch gebührend erschöpft. Unsere religiösen Anstrengungen und unsere materiellen. Indem wir aber den religiösen und materiellen Zwängen versuchen zu entrinnen, stehen wir nur unter den Zwängen des Psychischen. Anders ausgedrückt, unter den Zwängen der sogenannten guten Gefühle. Und die guten Gefühle können schlimmere Tyrannen sein als das Gesetz des Mose. Aufforderung zum Sinneswandel im Evangelium mobilisiert nicht die eigenen Anstrengungen, es auf möglichst allen Gebieten des Lebens besser zu machen, sondern ruft unter einer vorhandenen Wirklichkeit die Vertrautheit Gottes zu uns. Evangelium sagt uns etwas, was kein Mensch beweisen kann. Evangelium sagt uns etwas, was man keine Menschen mit einer Verbesserung vor Augen führen kann. Auch nicht mit einer besseren Gesellschaft. Oh, noch nicht einmal mit einer besseren Gemeinde. Vertrautheit und Nähe Gottes. Verborgen. Da ist die Wirklichkeit des Heiligen Geistes in der Welt, ausgegossen über alles Fleisch, auch über deins. Und was heißt das praktisch? Da ist die kleine Autorität in uns, in dir, die göttliche. Partner deines Geistes. Verborgene innere Instanz. Nicht identisch mit dir, aber Partner von dir. Erkennbar daran, dass sie nicht zwingt. Der neue Geist, der Geist Gottes, kennt keinen Zwang. Das gehört zu seinem ureigensten Wesen. Wollte Gott uns zwingen, wir wären schon längst im Zwangshimmel. Wozu sonst diese Jahrtausende Leiden der Menschheit, wenn Gott uns zwingen wollte? Ich glaube, dass die Leiden der Völker darum Ausdruck der Liebe sind, weil Gott auf den Zwang verzichtet hat, zu dem er sehr wohl die Macht hätte, vielleicht auch das Recht. Aber er hätte uns damit verloren. Und weil er uns gewinnen will, kennt dieser neue Geist keinen Zwang. Und rührt sich in deinem Herzen Zwang, kommt es nicht aus Gott. Vielleicht aus deiner Erziehung, gut gemeint, aber es ist nicht diese andere Instanz, dieser Partner. Zu seinem Wesen gehört, dass er ganz einfach nicht beherrscht. Aber dass er fähig ist zum Hören und darum schweigen kann, das nehmen ihm viele übel. Er kann schweigen, aber er hört im Schweigen. Wenn wir Menschen dann auch einmal schweigen könnten, könnten wir vielleicht einmal hören, wenn er spricht. Spricht, wenn er uns fragt, dass Gott uns, dass diese andere Instanz uns etwas fragen könnte, nach was anderem als nach unseren Sünden, das kommt niemandem in den Sinn. Dass diese Instanz einmal fragen könnte, was willst du? Das kommt niemandem in den Sinn. Wir haben nach Gottes Willen zu fragen. Aber dass Gott uns fragt, dass diese innerste Autorität fein, unscheinbar im Leben der meisten Menschen, ihre Frage anbringen will in deinem Leben als dein Partner und niemals bereit ist, die Antwort, die du gibst, zu ersetzen. Wesentlich und wesenhaft für die Neuheit dieser inneren Autorität ist, dass sie sich nicht an unsere Stelle setzt. Sehr im Unterschied zu den Götzen, denen wir nachlaufen. die keinen Augenblick zögern, unsere Unterwerfung mit Vergnügen entgegenzunehmen und, paradox wie wir sind, uns dafür auch noch bezahlen zu lassen. Denn wir haben es hier mit dem lebendigen Gott zu tun und nicht mit einem Götzen. Diese innerste Autorität deutet auf Abhängigkeiten, aber nicht nur auf solche, über die wir uns beklagen, nicht nur, sondern auch auf solche, über die wir uns freuen. Sie deutet auf Abhängigkeiten, nicht nur solche, die wir hassen, sondern auch auf solche, die wir ausgesprochen lieben und in denen wir uns sogar wunderbar wohlfühlen. Auch darauf deutet die innere Autorität. Sie deutet auf Götzen, nicht nur die dunklen, sondern auch die strahlenden, nicht nur solche, die wir fürchten, sondern auch solche, die uns gute Gefühle geben. Nicht nur auf die offensichtlichen Kräfte, die uns selbst entfremden, sondern auch auf die verborgenen, versteckten, rätselhaften, die uns irreführen. Es ist die kleine Autorität in uns, in der Gott wohnt, der Lebendige, das Leben. Ändert euren Sinn, heißt im Evangelium nichts anderes, als dass Gott uns bedingungslos ganz nah ist. Kehrt um und bessert euer Leben, heißt nichts anderes, als schenkt dieser Wirklichkeit in euch Beachtung vor allem anderen. Fasst zu ihr Vertrauen und hört auf, euch ständig vor ihr zu entschuldigen und herauszureden, weil ihr eure eigenen Ängste und Zwänge in sie hineinprojiziert. Aber Gott ist nicht wie wir. Er ist sich selbst. Fasst Vertrauen zu dieser innersten Autorität und vertraut ihr im Umgang mit euch selbst und mit anderen. Wenn ihr gehorcht, dann gehorcht ihr einsichtig, nicht widerwillig. Lasst euch von ihr lehren, nicht belehren, lehren. Das bessere Leben ist anderer Art und anderer Qualität und anderer Natur, als wir es gewohnt sind. Es findet mit Gewissheit seinen Weg in unser ganz praktisches Leben. Kennzeichnend für diese innere göttliche Autorität ist das Ende der Frage, was heißt das praktisch? Wir werden es wissen. Es gilt nicht ständig der Praxis auszuweichen mit der Frage nach der Praxis, sondern wesentlich ist, dass sich mir ein Weg öffnet und ich sehe ihn, und das Geheimnis der neuen Gesinnung ist das innere Wissen, ich kann den Weg gehen. Und diese geheimnisvolle kleine Kraft, ich kann das tun. Zu dieser innersten Instanz Vertrauen gewinnen führt zu einem besseren Leben. Besser in anderer Art, Natur und Qualität. Leben gekennzeichnet durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber eine Liebe und einen Glauben und eine Hoffnung, die nicht in der Gegenseitigkeit ständig gefordert werden muss, sondern ihren Ursprung und ihre Quelle in dieser kleinen Autorität des Geistes in unseren Herzen hat. Des Geistes, in dem Gott wohnt. Amen. Lieber Vater, wir müssen immer besser werden in diesem Leben, ob wir es wollen oder nicht. In uns wohnen Zwänge und um uns sind Zwänge. Du siehst unsere tödliche Müdigkeit und Erschöpfung in dem vergeblichen Versuch. Und manchmal gelingt es uns und dann sind wir froh, wenn wir nicht bedroht wären von von einem immer noch besseren. Lehre uns das Gute, Herr, das nicht zum Feind des Besseren wird. Lehre uns im Heiligen Geist das Neue, dass wir nicht ein Opfer des Alten bleiben. Lehre uns das Anschauen von dir, dem lebendigen Gott, dass wir nicht fasziniert auf die Götzen des Besseren starren und von ihnen beherrscht und uns entfremdet werden und das Leben verlieren. Erschaffe in uns durch den Heiligen Geist die Heimat, dieses Nachhausekommen zu uns selbst, das du uns verheißen hast. In einer Gemeinschaft mit dir, die uns nicht auch noch bedroht, sondern die uns Neues erfahren lässt, uns fröhlich herausfordert, uns liebevoll lockt, uns mutig widersteht und wo sie uns widersteht, uns nicht verwirft. Lehre uns das Geheimnis der Liebe, die uns trägt, unsere Wirklichkeit trägt und uns so die Möglichkeiten öffnet, so viel uns möglich ist, aus der Neuheit deiner Schöpfung zu erfahren und zu leben. Wie danke ich dir für das Geheimnis der Welt, des Glaubens, der Offenbarung deines Geistes in der Schrift und dem hellen Licht des Evangeliums. Ich bitte dich, dort, wo wir versuchen und bedroht sind, dieses Licht zu verdunkeln, durch die Wirklichkeit unseres unerlösten Herzens, und sei es in deinem Namen, dass wir es verdunkeln, rüttle uns wach. Wecke uns, Herr, auch wenn es uns erschüttert, bis in die Grundfesten unserer Person, dass das Evangelium uns dann in unserem Leben wieder leuchte. Verborgen, geheimnisvoll, aber frohmachend. Und uns forme und gestalte auf unsere Bestimmung hin und Berufung, die uns möglich ist und wirklich ist in dir.